Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 147. Folge Küchenfunk. Frohes neues Jahr. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Baconjäger aus Köln, der Martin von der Bacon Bakery. Servus.
Ja, frohes neues.
Frohes neues. Ja, leider ein bisschen verspätet im Januar. Letzte Woche sollte eigentlich schon die neue Folge kommen, aber ich war krank und dann geht das nicht mehr. Ich hatte keine Stimme.
Naja, erst hat es mich erwischt, dann dich. Jetzt sind wir durch. Jetzt gehen wir voller Gesundheit und Elan ins neue Jahr.
Genau, so sieht's aus. Aber da ich ja letzte Woche krank war für die Aufnahme, bin ich zum Glück zum Wochenende wieder gesund gewesen. Es war nämlich Meetup und ich glaube, ich war gefühlt seit 2 Jahren nochmal auf einem Meetup in Köln dabei. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, das waren bestimmt auch 2 Jahre, nicht nur gefühlt, oder?
Ich glaube es auch, ja.
Ja. Das 19. Meetup war im Volksgarten, am ersten Sonntag im neuen Jahr. Und deswegen haben wir auch das Thema Neujahrsangrillen gemacht. Oder Grillen, nicht angrillen. Bewusst nicht angrillen gesagt, weil es dann
ja
die ganzen
nicht, ne?
Sagen, dann kriegen es die ganzen Griller mal auf. Ne? Ja, und war nicht so schlecht besucht. Also es läuft immer besser an, dafür, dass es so ein privater Grilltreff unter Freunden ist, war es doch ganz nett. Also
wie viele Leute waren da? 50? 60?
Ja, ich glaube schon, wenn du so mal die Kinder mitzählst.
Und über den Tag verteilt.
Das sind ja, ja viele. Genau. Ja. Ich schätze mal, so 70 waren es Minimum so. Doch. Ne? Also ähnlich schon gut besucht wie das Meetup davor, im November was.
Das war das 18.
Hat man das ja im PE gemacht.
Ja.
Genau, ne? Und jetzt beim 19. Ja, da war irgendwie, das hat sich schon so ein bisschen aufgebaut, das Interesse auch an Firmen, die uns gerne unterstützen wollen beim Grillen. Ne? Ich sage immer, wenn das so der Allgemeinheit beim Grillen dient und keine Werbeveranstaltung wird, dann ist das immer ganz cool.
Ja.
Und ich glaube auch so ein bisschen hat das uns mit reingespielt, dass es einfach zu einer Zeit ist, wo kein Grill-Event war. Also jetzt dieses Wochenende ist jetzt der erste Event in Tirol oder so, auf jeden Fall in Österreich.
Ja.
Und ja, letztes Wochenende war noch kein Event und ganz viele Leute aus der Grillszene wollten sich irgendwie anscheinend einfach mal wiedersehen und finden einfach cool, was für Leute zum Meetup kommen und auch so die eigentlich die Art, dass man einfach nur sich alle treffen, um Spaß zu haben beim Grillen, dass es keine große Competition ist, ne, und das fanden die irgendwie eigentlich alle ganz cool und unterstützenswert. Und dann hatten wir da zum Beispiel Monolith war wieder da mit dem Keramikgrill. Es war Biefer war da. Also das Thema war auch so ein bisschen Oberhitzegrillt. Eben halt, um die Kälte ein bisschen wegzutreiben. Otte Wilde hatte einen Grill da über einen Camillo. Dann hatten wir 3 Beef-Chefs da stehen. Dieser neue Oberhitzegrill, wo die Hitze von der Seite kommt. Aber genau. Eigentlich gleiches Thema mit 800 Grad Keramikbrenner. Wieder einmal noch da. Es war schon krass. Ankerkraut war da. Die eine von Ankerkraut ist extra mit einem Flugzeug zu uns gekommen. Und das fand ich schon eine krasse Leistung.
Da war doch bei dem Metzger aus dem Sauerland, der war da.
Genau.
Der hatte auch
Metzger.
Ist kein Metzger?
Er macht das Nebenberuf. Ich hatte eine Wurstküche und er hat einen Sprinter vollgepackt mit Pavillons und Bänken und so, ne? Mega viel Quick mit dabei. Der wollte ja seinen riesen Smoker-Anhänger auch noch mitbringen, habe ich gesagt. Ganz bleib mal ruhig, ne? schon so viele Leute was mit. Mega krass, also mega nett, dass er das gemacht hat. Und also sehr, sehr selbstlos in dem Sinne, so da für die Community viel gemacht. Und genau ihm hat es dann auf dem Rückweg hat sein Auto leider einen Motorschaden gehabt.
Oh nein.
Und das hat mir so leid getan. Ne? Warum trifft es immer die Guten?
Nee, aber er hatte auch noch einen Oberhitzegrill dabei, wobei ich.
Stimmt.
Wie Grill.
Ja.
Wie Grill.
Ja, das ist halt so ein etwas günstigeres Modell, was am Ende eigentlich genauso funktioniert, ne? Nur
Ja.
vielleicht ist der Beefer an manchen Veranstaltungen oder Otte Wilde auch, die haben ja alle ihre Vorteile, vielleicht ein bisschen besser oder sowas, ne?
Ja.
Weiß ich nicht, aber deswegen war das mal cool, man konnte einfach alle ausprobieren und ja, man konnte hier die Gewürze von Ankerkraut ausprobieren und sie hat Tee mitgebracht, die Anne von Ankerkraut, sehr cool war. Die Sophie von Petromax ist extra aus Magdeburg zu uns gefahren, angereist. Was auch sehr krass war. Also, ne, also die Leute haben mega Anfahrten auf uns genommen, ne? Und hat diese Petromax Kaffeekannen mitgebracht
Der
und
Perkulator.
genau,
Das musste ich aber auch, das ist,
mega
glaube ich,
geredet. Ich habe auch eins zu Hause, diesen.
eine Woche üben, bis ich
Warst du nicht vor 3 Jahren
Perkulator.
schon mal da, wo wir das hatten?
War das auch ein
Vor
Perkulator?
3 Jahren hatten wir den auch schon mal am Start. Ja. Genau,
Okay.
da war, genau, das war der nur der kleine und das ist jetzt der große Edelstahl gewesen.
Also im Grunde funktioniert das wie die Bialetti Kaffeekocher, dass ihr Wasser unten reinfüllt, ihr habt ein Sieb mit Kaffeepulver und dann kocht sich das so durch. Nur, ich glaube, es kocht mehrfach durch das Sieb und durch
Genau.
das Steigrohr. Bei der Bialetti macht er das ja nur einmal. Und das war natürlich Ernstkaffee drin, ne?
Genau,
Martin.
du hast oben auf diesen Kaffeebehälter hast du nochmal ein Sieb, ne? Und dann kommt das Wasser wieder hoch und da quasi, wo der Ausgießer von der Kanne ist, an der Stelle läuft das dann wieder runter und dann zirkuliert das halt mehrfach, perkuliert. Ja. Und Ernst Kaffee hat uns dann auch unterstützt, weil der Kaffee aber auch so lecker ist.
Das war wieder, ich glaube, das letzte Mal, wie ich auf dem Meetup war, vielleicht war das sogar wirklich das letzte Mal, wo ich da war. Das war auch im Volksgarten und da hast du auch Ernstkaffee gemacht in dem Ding.
Dann ist das 3 Jahre her.
Ja, okay, dann war es vielleicht nicht das letzte Mal, dass ich da war,
Nee, du
aber.
warst auf jeden Fall Ostern danach noch da bei uns. Definitiv.
Okay. Das war wirklich, ich weiß nicht, ob es einfach so kalt war und man unbedingt einen Kaffee haben wollte, dass der Kaffee deswegen so lecker war oder es lag am Percolator oder am Kaffee, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall sehr leckerer Kaffee, also.
Naja, dadurch, dass er so hell geröstet ist, einfach, ne? Und man nicht einfach, also auch vom Verhältnis zu viel Kaffee in die Maschine packt, hast du einfach einen super trinkbaren Kaffee, wo auch einer, der den Kaffee eigentlich normal mit Milch trinkt, sagen kann einfach, oh ja, der schmeckt mir auch einfach so, weil du hast die Aromen, den Geschmack präsent und nicht einfach nur die Röstaromen und das Bitter und
Ja.
ne?
Ja, wir hatten, ging um den Perkulator, wie der Kaffee
Genau.
ausgeschüttet worden ist, habe ich echt gedacht, boah, mein Gott, der ist ja ganz schön dünn. Also, das war jetzt aber nicht so die glorreiche Leistung, weil sie hatte auch erst Probleme, ein Feuer zu finden, was heiß genug ist, wo der Kaffee erstmal angefangen hat zu kochen.
Genau.
Und habe ich gedacht, oh, das wird aber nichts, wie ich ihn probiert habe. Wieder mal grandios.
Ja, erstmal Problem war ja die hohe Außenkälte, ne? Und dann eben halt 2,5 Liter da zum Kochen zu bringen, ist dann halt schon schwieriger als eben mal so eine Bialetti, wo dann 100 Milliliter drin sind.
Ja.
Dauert schon ganz schön lange, also schon gut über eine halbe Stunde, würde ich mal sagen. Und am Ende hat es dann gebracht, den auf den Anzündkamin zu packen.
Ja.
Da ging es dann relativ zügig. Und ja, es sah halt aus wie ein Tee, aber du hast halt auch echt diese Aromen da geschmeckt und nicht nur
Ja, es war
Röst.
halt der Ernstkaffee, glaube ich, mit der hellen Röstung, das kam halt dazu.
Ja, der Brasilianer war
Ich
es,
wusste halt
glaube
nicht, dass es Ernstkaffee ist, bevor ich
ich.
ihn getrunken habe. Und dann, ja, war mir dann auch ganz schnell klar, dass es so gehört.
Wo das so herkommt, ne? Ja, und war auch sehr beliebt. Also wir konnten nicht so schnell Kaffee kochen,
Das habe ich gemerkt,
wie
ja.
die Leute ihn gerne getrunken hätten. Und auf der zweiten Kanne lief ja der Tee, der ging auch gut weg.
Den habe ich
Hast du
nicht
Tee?
probiert. Nee, habe ich nicht.
Ich hab ihn leider auch nicht probiert. Ja, aber ja, war eine schöne Sache. Ja. Hast du die Grillkohle gesehen, die wir dabei hatten?
Das hat ja am Anfang auch. Ich habe auf mehreren Grills hat das nicht so richtig gepackt am Anfang.
Ja, das ist ein bisschen schwieriger anzubekommen, aber wenn du die einmal anhast, dann hält die auch eigentlich gefühlt stundenlang. Selbst im Anzündkamin ist sie ja nicht einfach mal nach 20 Minuten verglüht, sondern du hattest da auch nach einer Stunde noch was im Anzündkamin, was schon krass war. Also das ist diese MacBriquette, diese Kokoskohle, und das ist schon immer ganz cool, damit zu arbeiten. Aber das Anzünden ist immer das Schwierigste an der ganzen Geschichte, muss ich auch zugeben, ja.
Ja, dann war ich ganz überrascht. Wir haben ja die verschiedenen Oberhitzegrills gehabt. Das war echt mal schön, die alle so geballt nebeneinander zu sehen. Bei dem Beef Chef habe ich eine völlig falsche Vorstellung, wie das Gerät funktioniert, weil das ja auch so ein bisschen, wie heißt es, Rosteriefunktion.
Ja.
Und Rosteriefunktion hatte ich immer gedacht, das dreht automatisch, dass du halt irgendwas davor einspannen kannst und dann hast du ein kleines Drehwerk quasi, was diesen Grill, dass es gar gut dreht, zum Beispiel, dass du eine Haxe machen könntest, aber das geht ja überhaupt nicht
Hätte ich aber auch cool
automatisch.
gefunden. Ja, genau. Hätte ich aber irgendwie auch cool gefunden, wenn es sowas geben würde dafür.
Ja, es war so
So.
eigentlich,
In deinem Kopf war das so schon, ja?
genau, ich habe mich gefragt, warum, das wäre jetzt so der Vorteil, für das Gerät für mich gewesen, aber irgendwie musste das halt leider von Hand drehen. Das fand ich ein bisschen
Es
schade.
geht, die Sache ist ja auch, es geht so schnell, ne? Da bist du ja auch in einer Minute bei dem Ding fertig. Ob dann Sinn macht, ob du das überhaupt brauchst, einen Motor, der dann auch noch den Spieß dreht. Weil du
Jetzt kommt
spannst
er,
dann
ja.
das Steak ein oder so. Ist ja nicht so, dass du da jetzt einen Rollbraten drauf machst und ihn da 20 Minuten rollen lässt oder so. Der wäre pechschwarz.
Ja, ich habe jetzt schon gedacht, dass du, ja, okay, vielleicht ist es dann einfach nur eine vereinfachte, dass du es schneller drehen kannst, okay. Ich habe jetzt halt schon gedacht,
Ja.
dass du auf dem Ding vielleicht auch irgendwas zubereiten kannst, was, wenn du es ein bisschen runterdrehst, dass du zum Beispiel mal einen Rollbraten drauf machen könntest.
Ich glaube, du könntest ihn aufknuspern. Das würde vielleicht gehen.
Ja.
Aber alles andere wird ein bisschen schwierig. Ist ein ganz interessantes Gerät. Ja, es hat noch nicht, finde ich, so die perfekten 100% so in Sachen Benutzbarkeit gefunden. Also selbst was man da präsentieren kann, was man grillen kann, außer Steak links und rechts drauf,
Ja.
ne? Also ich sehe da noch nicht so die Riesenvorteile.
Ich auch noch nicht so, also von der Seite die Hitze kommt, anstatt von oben, ja.
Ja, genau. Ne? Ich grille ja auch eigentlich gerne auf Grills, wo die Hitze auch von unten kommt.
Ja,
Ja.
das ist echt eine. Man lernt echt, man muss vieles umdenken, wenn man mit so einem Oberhitzer-Grill hantiert. Ich hatte ja auch blauäugig, wie ich war, Schweinekoteletts mitgebracht vom Schwäbisch Hellischen.
Ja.
Und die waren drei Finger dick. Also es sind richtige Apparate gewesen. Ich habe sie nicht vorher ins Sous-Vide-Becken gepackt, weil ich dachte, so, jetzt willst du es mal ausprobieren, wie das auf so einem Oberhitzegrill funktioniert, weil du musst schon sanft rangehen, weil du willst ja nicht, dass es in der Mitte komplett roh ist.
Ja.
Und das hat aber echt sehr, sehr gut funktioniert. Also ich habe die ganz nach unten gelegt, habe die zum Ausgang hingelegt und habe dann so, ich glaube, so eine Viertelstunde lang auf beide Seiten. Und dann auch nochmal hochkant gestellt, weil der Fettdeckel an dem Kotelett auf der einen Seite, andere Seite war Knochen, andere Seite Fettdeckel. Und das wurde ein richtig leckeres Kotelett. Das war perfekt gebräunt und in der Mitte zart rosa. Also es war jetzt in der Mitte kein Stück mehr roh. Das hat wahnsinnig gut funktioniert.
Ja, also wenn man so ein bisschen Geduld hat und weiß, wie es geht, gerade wenn du so was Dickes hast, dann ist es schon gut. Habe ich eigentlich von deinem Schwein was probiert? Ah, nee, ich habe
Nee.
was probiert und ich hatte dich gefragt, ob das von deinem Schwein war. Und da meinst du, nein, das ist von, wo
Nee,
hattest du der?
das ist ein Metzger bei uns, ein Ort weiter. Der hat sehr schön in seiner Auslage, direkt wenn die Kunden davor stehen, nur Schwäbisch Hellisches drin liegen. Also Nacken, Lummer, Koteletts, Schweinebauch, also alles nur vom Schwäbisch Hellischen und dann wirklich in so einer Ecke, da musst du dann wirklich nochmal hinlaufen, da hat er dann so die Standard-Schweinware. Der hängt das richtig schön in die Mitte, dass er Schwäbisch Hellisches Schwein hat. Richtig lecker.
Wahrscheinlich auch, weil es mehr Umsatz bringt am Ende, ne?
Naja, gut, das Krasse ist, das ist wirklich in einem kleinen Dorf in Metzger, wo du das
Ja.
ganze Dorf einkaufen gehst und mittlerweile halt auch fahren da Leute extra hin. Da ist die Mutter vom Metzger mit über 70 steht hinter dem Tresen und er ist hinten am Schlag. Also es ist so ein Laden, wo du jetzt nicht so jetzt ist schick, herrliches zu kaufen, sondern der macht das aus Überzeugung, legt das dahin. Super Preise, aber es hat halt keinen ich verkaufe das jetzt, weil ich davon teurer und mehr verkaufen kann und so ein ist jetzt hip, sondern er verkauft das, weil er davon überzeugt ist, dass es ein gutes Produkt ist. Und das liegt halt einfach da primär in der Auslage. Und das finde ich echt super.
Hat er nochmal so einen anderen, also anderen Charakter, ne? Als
ja.
So, ach, ich mache das hier nur, um mehr Geld zu verdienen.
Genau, also der Laden ist bestimmt 30, 40 Jahre alt, so richtig so ein Dorfmetzger. Wenn ihr also eine Vorstellung davon habt, wie er sowas aussieht mit so komischen Kacheln an Wänden und Metzger-Accessoires, so ein Schwein, was sich auf irgendwo an einem anlehnt und handgeschriebene Kreidetafeln, die Würste baumeln hinten, die Mettwürste baumeln hinten rum. Es ist ein Happening, da einkaufen zu gehen. Und aber ich bin echt überzeugt von dem Produkt, was er macht, weil er hängt richtig gut ab. Was mich wundert ist, ich wollte letztens ein Ribeye haben. Ich hatte vorher nicht angerufen und dann war es leider unten aus. Das ist so ein Wohnhaus. Also unten ist halt das Geschäft drin und irgendwie, ich hätte warten können. Ja, dann muss mein Sohn gerade unter das Dach steigen. Ich habe mich echt gefragt, wo reift der sein Zeug? Da musst du so mehrere Etagen unter das Dach. Fand ich echt cool, ob er sich da jetzt noch ein Kühlhaus hingedübelt hat, damit er für diese Reifegeschichte. War echt witzig.
Manchmal, wenn man keinen Platz hat, muss man auch erfinderisch werden, ne?
Ja, vielleicht muss ich mal fragen, ob ich mir mal angucken darf, wo das ganze Zeug liegt. Ich habe dann das letzte Stück Ribeye genommen und noch ein. Das habe ich mir da nicht von der Größe her ausgesucht. Also es ist dünner ausgefallen, wie ich dachte. Und habe mir noch ein Rumpsteak mitgenommen. Das habe ich dann zu Vide gemacht und im Beefer. Super, super Ergebnisse.
Ja. Du hast ja deinen Beefer nicht mitgenommen, ne? Weil es auf dem Meetup, weil es so viel angedroht wurde, dass die Leute ihre Beefer und Hochleistungsgrills damit bringen. Also,
ja, ich wusste gerade gar nicht, ob das so viele ihren Grill mitbringen. Aber ich habe halt, dadurch, dass ich nur angeschlagen war, habe ich gedacht, wenn ich nichts mitbringe, dann ist keiner auf mich angewiesen. Das heißt, wenn es auf einmal kalt ist oder ich besser nach Hause muss, dass ich dann auch einfach so wieder abdampfen kann, ohne irgendwen zu enttäuschen. Deswegen habe ich ihn da gelassen.
Ja, das war auch, glaube ich, besser so. Noch ein, der da rumsteht, also ein Piefer, wäre schon krass gewesen.
Ja.
Ja, man muss ja auch immer diese Gasflasche da mit rumschleppen, ne? Das ist ja immer.
Ja, ich habe das jetzt gesehen bei dem Beefchef. Die hatten dann so einen schönen Turm, wo der oben drauf stand und da war so eine ganz klitzekleine Gasflasche unten drin.
Ja, stimmt. Also, die haben nur die Kartusche drin, ne?
Nicht so klein, nicht diese Transportkartusche, sondern die war, was ich dachte, 11 Kilo und dann gibt's 5 Kilo oder sowas. Die war aber auch ganz schlank. Die war, so eine Gasflasche könnte ich mir auch für unterwegs sehr gut vorstellen.
Ich hab die Flasche, das nennt sich Barbecue-Gas. Kostet halt irgendwie eine Anschaffung 15 Euro mehr oder sowas, die Flasche. Mhm. Und die hat, ich glaube, 8 Kilo. Also ist nicht so klein wie eine 5er. Hat auch nicht so viel wie eine 11er, aber ist immer noch so im Rahmen. Ne? Kannst du gut tragen. Mhm. Hat so zwei gute Kunststoffgriffe, also so, wo das nicht so ein Fleisch schneidet. Ne? Und vom Format passt die halt echt gut, besser ins Auto und sowas. Ne? Zum Mitnehmen ist es echt schöner. Die sieht auch echt viel schöner aus als eine normale Gasflasche. Und damit bin ich sehr, sehr happy. Passt auch eigentlich überall rein, wo 11 Liter Flaschen reinpassen, auch manchmal, wo 5 Liter Flaschen reinpassen. Ja.
Ich meine, für die Optik ist es mir eigentlich wurscht. Ich hatte den Beefer auch an Silvester mitgenommen, weil ich damit einen Gang zubereiten wollte. War dann froh, dass die Leute ja auch gut ausgestattet sind mit Gasflaschen. Dass, hier und da musst du nur das Gerät mitnehmen.
Ja.
Wenn du jetzt nicht in Volksgarten marschierst, wo natürlich keiner eine Gasflasche dann so hat, ist es schon schön, wenn du die nicht mitschleppen musst.
Absolut. Aber bei dem Beefchef ohne Scheiß passen auch kleine Kartuschen rein. Das habe ich gesehen.
Ja, du brauchst halt dann andere Schläuche und dann ist es natürlich auch je nachdem nervig. Je nachdem, wie der Umbau ist, ich glaube,
Ach, das
bei
ist
den
ja
Clips
eigentlich.
geht.
Ja, du musst halt wirklich nur diesen Einschlauch ändern. Also ich hab das ja beim Weber ja auch mit dem Q. Was ist
Also
das? 200.
bei mir ist
Ja.
das mit dem Weber Q aber sehr aufwendig, diesen Schlauch zu tauschen, um eine andere Kartusche zu nehmen, weil du den ganzen Gasregler, den Gasflussregler mit austauschen musst. Bei mir jedenfalls.
Ja, so, aber den habe ich ja sowieso mit einem Gasschlauch, also. Dann, ja, also klar musst du zwei Schrauben mehr machen, aber
Es
ja.
ist halt schon, je nachdem musste ich, glaube ich, auch die Tische noch abschrauben und so. Das war, die Umrüstung war jetzt nicht so nice für den Grill, muss ich echt sagen. Aber, tja.
Also soll ich nochmal vom Weihnachtsessen erzählen?
Erzähl mal vom Weihnachtsessen.
Ja, also. Zu Weihnachten gab das, was alle erwartet haben und sich gewünscht haben. Wirsingpraline, also ne, blanchierte Wirsingblätter mit so ein eingekochtes Wirsinggemüse gefüllt. Dann französischen Kartoffelpüree. Also, sagen wir mal, wie war so das Verhältnis? Ich glaube, 4 Kilo Kartoffeln, 500 Gramm Butter und 500 Gramm Sahne. 500 Milliliter Sahne, so ungefähr. War schon ganz gut. Man kann es natürlich noch weiter übertreiben, aber ja, es hat gereicht. Und ein Entrecot, wobei mir das Entrecot ein bisschen zu weit, dezent zu weit gegart ist. Ich war am Ende bei 72 Grad.
War es innen soweit?
Ja, also laut Kern. Temperaturfühler, auf den ich mich eigentlich sehr verlasse, den ich habe zu Hause. Und ich habe das die ganze Zeit so auf 100, also habe es ordentlich angegrillt, auf 100 Grad geschoben und zwischendurch musste fürs Dessert mal was auf 140 Grad rein. Dann dachte ich, ach komm, das können wir auf jeden Fall mitschieben. Dann gucke ich danach mal eben schnell, wie die Kerntemperatur ist und dann regle ich den Ofen vielleicht runter und dann, ja, dann war es schon bei 72 Grad. Und ich musste es ja noch 2,5 Stunden warm haben. Also habe ich es mal rausgenommen und dann noch so leicht eingepackt in Alufolie und dann nur noch so leicht Temperatur gegeben. Und oh Wunder, es war noch hellrosa und es war butterzart. Also ich habe echt Schwein gehabt. Ja, und alle sind voll drauf abgegangen. Wie jedes Jahr, die wünschen, es gibt ja immer das Gleiche zu essen, zu Weihnachten. Super langweilig, aber sehr lecker. Und ja.
Dass du dir den Stress gibst mit dem mit so Sachen auf den Punkt raushauen zu Weihnachten.
Es funktioniert ja eigentlich auch immer. Also, nur
Ja.
nächstes Mal schiebe ich vielleicht nicht eben mal eine halbe Stunde auf 140 Grad. Ich glaube, der Cheesecake war es zum Dessert, genau.
Der Cheesecake.
Der hat mein Entrecot etwas versaut. Also, es war nicht bei Medium Rare. Nee, es war aber auch egal. Also, ich glaube, meine Familie da, also nicht, dass sie den Unterschied nicht merken, aber den hat es auch so vorzüglich geschmeckt. Aber ich glaube, nächstes Jahr muss es den Umbruch geben in der Weihnachtsküche bei uns.
Ja, das ist dafür was bei mir so. Der Sauerbraten zu Wied. Ich war ja echt skeptisch, ob das funktioniert. Was ein Träumchen. Also ich mache jetzt, glaube ich, Sauerbraten nur noch so, weil es gibt nichts Schlimmeres wie trockenen Sauerbraten. Und
Stimmt.
das hat so einfach funktioniert. Also 24 Stunden hatte ich den ja im Beutel.
Ja.
Parallel dazu habe ich halt die Soße dann angesetzt, also mit dieser Essigbrühe und noch Fond und Rotwein. Und habe ich gedacht, oh Mann, das schmeckt ja überhaupt nicht wie Sauerbratensoße. Echt, was mache ich denn jetzt? Und wie der Beutel aus dem Sous-Vide-Becken kam und da die ganze Flüssigkeit, die aus dem Fleisch auch noch rausgegangen ist, also nochmal Bratensaft, als ich den in die Soße gegeben habe, hat es echt zack gemacht und die Soße war perfekt. Also das Zaubermittel war echt der Bratenfond aus dem Sous-Vide-Beutel. Es hat echt, das Aroma hat es dann echt gekickt.
Aber könnte man es nicht auch komplett andersrum machen, dass man das im Druckkochtopf macht? Das soll ja für Braten eigentlich auch extrem gut sein.
Schmelkochtopf meinst du?
Ja.
Kann auch gut sein, ja.
Weil trocken wird er davon bestimmt nicht.
Es ist ja halt immer so die Frage zwischen Menge und Zeit. Und
ja.
diese Gesetzmäßigkeit hebelst du ja eigentlich komplett durch das Sous-Vide aus, weil scheißegal. Es ist ja egal, ob das eine Stunde länger drin ist oder nicht. Also du hast damit halt so irgendwie, das ist halt so reproduzierbar, weißt du? Du machst es mit einem... Das
macht die Sache ja auch entspannter, ne?
Ja, aber du machst es mit einem 1-Kilo-Stück, kannst du das Ding genauso zubereiten wie mit einem 3-Kilo-Stück. Weil wenn du das im Dampfkochtopf machst, hast du halt das Problem, du weißt nicht, das 3-Kilo-Stück muss auf jeden Fall länger wie das 1-Kilo-Stück, aber wie viel länger ist das, dass es nicht trocken wird? Du kannst nicht nachgucken. Das ist halt so das Problem dabei. Und ich fand es so entspannt, dass du das Produkt war am Ende der Hammer. Es war wirklich zart von außen bis innen. Die Aromatik war da. Also ich hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert.
Nicht schlecht.
Ja.
Nicht schlecht, ja. Aber was wollte ich sagen? Ist es nicht was anderes, wenn einfach der Braten in der Soße schmort?
Ich hab's ja auch gedacht, aber es ist wirklich dadurch, dass ja das Fleisch mariniert worden ist, ja zwischen 1 und 3 Wochen in dieser Essiglake, ist die Aromatik im Fleisch drin. Und das ist auch das, ich habe erst gedacht, das Fleisch verliert dadurch, dass es nicht in der Soße gart, aber es war ja dann so rum, dass die Soße dadurch, dass das Fleisch nicht drin gegart hat, verloren hat, wenn nicht am Ende die Bratensoße in die Soße gekommen wäre. Weil dann wäre das wirklich eine leicht nach Essig schmeckende Bratensoße gewesen und keine Sauerbratensoße. Und erst durch den Fond aus dem Beutel kam diese ganze Aromatik.
Krass. Ja, hätte ich nicht gedacht.
Wirklich. Ich auch nicht. Also, ich muss es dringend mal aufschreiben. Das war zu Weihnachten, wir waren auch viele Leute und das war, meine Mutter hat noch eine alte Küche mit Herdplatten. Ich habe ja, also ich koche ja nur noch auf Induktion überall und Ceran ist, glaube ich, für mich schon schwierig, aber auf einem Herdplatten zu kochen, großen Respekt. Also wer da Spaß am Kochen entwickeln, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht einfach jetzt, dass ich verwöhnt bin,
ja,
aber es ist so anstrengend. Es ist so anstrengend gewesen. Also, ich habe echt gedacht, weil du hast überhaupt die Hitze, die ist unberechenbar. Weißt du, ich hatte eine Soße draufgesetzt, die wollte ich heiß machen. Da kam zuerst keine Hitze, dann kam brutalste Hitze. Dann machst du das Ding aus, aber es ist immer noch brutal heiß.
Ja. Das heißt,
du musst es runterziehen, dann ist die Küche total klein, du hast keinen Platz.
Es ist einfach nur eine Umgewöhnung, das ist eine Gefühlssache. Ich finde immer noch Gas am besten, ganz ehrlich.
Ja.
Ich habe ja jetzt seit ein paar Wochen Induktion, also und finde es gar nicht so, fand es vor allen Dingen am Anfang gar nicht so geil, wie ich gedacht habe. Ne? So langsam wird es besser. Ne? Mhm. Man kann einfach auch präzise einfach sagen, wie was kocht, als auf Ceran.
Mhm.
Finde ich zum Beispiel. Ne? Man kann präziser kochen. Aber irgendwie so dieses Gefühlsmäßige ist noch weniger bei Induktion vorhanden als bei Ceran.
Wie Gefühlsmäßige heißt was?
So finde ich so von der Hitze her, ne, so, weißt du, du machst das aus und es zieht noch so ein bisschen nach und so Geschichten, ne? Weil Induktion machst du einfach aus und peng, ne?
Mhm.
Und deswegen irgendwie, ich muss mich da noch auch reingrooven und ähnlich hast du einfach dann bei so Herdplatten, packt das halt noch viel mehr schneller ab, weil es ist halt direkt einfach komplett eine andere Schiene. Und, ja.
Ja, gut.
Gas macht mir noch am meisten Spaß, wirklich.
Gas ist auch schön, aber es ist ein dreckiges Kochen. Wenn du dir die Küche danach anguckst, die Herdplatten sauber machen auf Gas, ist halt super nervig. Gitter runterbauen, die Brenner je nachdem nochmal ab. Du musst halt. Ich finde es von der Reinigung her so viel einfacher und für das alltägliche Kochen ist Induktion wirklich super. Für Just for Fun nochmal, gebe ich dir recht, ist Gas nochmal was anderes.
Ja, das stimmt schon. Ja.
Hm.
Bist du schon am Frühstücken oder was?
Nee, ich denke gerade noch mal an meinen Sauerbraten. Krieg ich direkt Hunger.
Ja. Ich habe eher Durst auf einen Kaffee jetzt hier.
Hast du keinen Kaffee dir gekocht?
So. Ich habe heute Morgen den Jungs unten aus der Kaffeemaschine einen Kaffee geklaut und dann bin schnell hochgedampft, damit wir ja hier ordentlich Zeit zum Aufnehmen haben, ne?
Ja.
Ja.
Wir merken ja selber, dass wir immer noch mal ein bisschen am Setting schrauben müssen, also besonders der Küchenjunge, weil sein WLAN ein Haufen Dreck ist.
Ja. Aber es gab doch noch was anderes bei dir zu essen als Sauerbraten, oder?
Ja, das war der zweite Weihnachtstag.
Du hast so viele Bilder gepostet seitdem.
Ja, ja, das stimmt. Ja, was ich noch gemacht habe, dann aber nochmal auf dem klassischen Weg, sind Iberico-Schweinebäckchen. Da habe ich jetzt auch schon wahnsinnig viele Rezepte zu gelesen, dass man Schweinebäckchen im Sous-Vide machen soll. Ja. Ich habe jetzt aber hier bewusst das Ganze nochmal in einem richtig schweren gusseisernen Topf im Backofen gemacht. Und die Qualität von dem Bäckchen war der Hammer. Also, normale Schweinebäckchen habe ich ja von meinen Schweinen schon gemacht.
Ja.
Vom Schwäbisch-Hellischen. Die waren auch lecker. Aber diese durchwachsenen Bäckchen von dem Iberico fand ich nochmal eine ganz andere Nummer.
Die sind auch übrigens echt schwer zu bekommen, weil die in Spanien eigentlich nicht exportiert werden. Die fressen das also selber.
Ah.
Weil die so geil drauf sind, ja.
Okay.
Also wo wir in Teruel waren zum Beispiel, die haben da ihre hunderttausende Schweine da, aber kein einziges geht in den Export bei denen zum Beispiel.
Okay,
schade. Weil die Nachfrage da so groß ist, ja. Aber was auch, wir hatten das schon hier mit Duke of Berkshire, das ist ja die Rasse, die Handelshof hier groß am Pushen ist.
Mhm.
Das war ja auch ein wirklicher Traum. Und auch nochmal echt ein Unterschied zu normalen Schweinebäckchen, ne?
Ja.
Und da reden wir ja auch nicht in Aufpreiskategorien von, ich zahle statt 18 Euro für mein Kilo Roastbeef 80 oder 50 Euro, sondern es kostet dann halt statt 7 Euro, kostet dann halt 15 Euro im Kilo oder sowas.
Mhm.
Also echt bezahlbar und es lohnt sich absolut, da ein bisschen mehr auf die Qualität zu pushen.
Ja, also ich muss auch sagen, ich esse ja auch sehr gern Ochsenbäckchen, aber bei einem Ochsenbäckchen das ist ja kein Chen mehr, ne? Das ist ja ein Riesenapparat. Vom Format her finde ich Schweinebäckchen sind auf dem Teller einfach nochmal einen Tick schöner. Sie bleiben eher in der Form. Also die waren schön pariert. Wenn du sie nicht zu weit kochst, bleiben die in der Form schön. Sie sind von der Größe her auf dem Teller dann noch gut. Ja, und sie brauchen nicht so lange. Also die waren jetzt, glaube ich, 2,5 Stunden im Backofen und die waren super. Also ich weiß nicht, ein Ochsenbäckchen kannst du ja locker mal mindestens so das Doppelte an Zeit geben, weil die einfach so riesig sind.
Ja, aber ich glaube auch, die haben mehr Kollagene da drin. Also
der Ochsenbäckchen? Härte.
Ja, definitiv.
Ich glaube auch, das ist dann ja je nachdem, wo sich dann die Geister an einem Bäckchen auch scheiden, weil da ist ja so eine Galert drin, was ich einfach vergöttere. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viele Leute, die das nicht mögen. Und beim Schweinebäckchen hast du das halt einfach nicht in der, also du merkst das nicht. Du hast es zwar auch durchsetzt und es ist irgendwie im Fleisch drin, aber es ist nicht so, dass du ein Stück auf einmal hast, was daraus nur besteht. Und dass du dann deswegen sagst, oh nee, das mag ich nicht. Also Schweinebäckchen, echt ein, sollte jemand nochmal ausprobieren, der sich mit Bäckchen, mit Ochsenbäckchen gesagt hat, nee, das ist nicht meins, Schweinebäckchen.
Das Geilste sowieso ist einfach, dass die Schweinebäckchen so eine geile Soße hergeben, ne? Also eine gute Basis dafür schaffen. Und dann, was auch sehr geil ist, halt die Kombination von was Kurzgebratenen und dann eben halt noch ein Bäckchen dazu mit der Soße, weil du hast ja eh vom Kurzgebratenen eigentlich keine wirkliche Soße und dann ist die Kombi einfach geil, dass du das mit der Soße zusammen essen kannst. Wie zum Beispiel ein Burger, ne?
Ja, hatte ich ja auch Weihnachten schon erzählt, dass ich habe Flanksteak gemacht mit Ochsenbäckchen. Das ist einfach die geilste Beilage zu Steak. Die geilste Beilage zu Steak ist ein geschmortes Bäckchen, weil die Soße ist da, du hast nochmal so ein bisschen, du hast Fleischaroma da drin. Das ist der Hammer. Das ist einfach...
Aber eine Sache muss ich sagen, wo du bei Beilage bist, du hast rohe Paprika daneben,
Paprika, Gemüse, die ist nicht roh.
Es ist schon Rohkost. Neujahres, sind das dann neue Vorsätze? Nein,
die sind so schön geschmort, dass sie auch nicht zerkocht sind. Die waren weich, aber nicht zerkocht. Und das ist natürlich, das Gericht ist spanisch angehaucht. Dadurch, dass wir Iberico-Schweinebäckchen haben, Paprikagemüse und dann habe ich kanarische Salzkartoffeln gemacht. Und leck mich am Arsch, sind die total versalzen gewesen, ey.
Da muss man irgendwie aufpassen. Ich hab da auch diesen richtigen Kniff für die Dinger noch nicht ganz so raus manchmal.
Ja, ich habe erst gedacht, das ist doch super einfach. Das Rezept liest sich super. Ja. Irgendwie so und so viel Wasser, 150 Gramm, 125 Gramm Meersalz. Kartoffeln rein, habe das Ding gekocht. Ich glaube, es ist sehr davon abhängig, wie groß dein Topf ist, weil ich hatte einen recht kleinen Topf. Dadurch bildet sich natürlich unten im Topf nachher die Salzschicht.
Ja.
Und die ist natürlich höher, je kleiner der Topf ist. Und dann kriegst du natürlich das Problem, dass an den Kartoffeln wahnsinnig viel Salz hängt. Wenn du eine größere Fläche hast, dann verteilt sich diese Schicht einfach ein bisschen mehr über den Boden. Und dann kriegst du halt nicht so das Problem, dass wahnsinniger Brocken Salz an den Kartoffeln klebt. Und ich habe mir ein paar rausgepickt, die fürs Foto gut aussehen. Und habe die Kartoffeln danach abgewaschen. Und dann nochmal auf den Tisch gestellt. Doch, es ging nicht. Es ging echt nicht.
Der alte Instagrammer.
Ja, was will man machen, ne? Also ich muss da auf jeden Fall nochmal dran feilen, weil so ging das gar nicht.
Oh, ich krieg gerade Besuch.
Du kriegst einen Besuch, oh. Wer kommt? Martin. Er kriegt seinen Frühstücksburger gebracht. Vielleicht. Und die Lieferung Bacon vom Dealer kommt. Wer weiß. Oder er kriegt einen Kaffee gebracht. Ne? Martin könnte ja jetzt schon mit Sekretärinnen arbeiten. Aber, oder wir hören jetzt live einen Mord. Ihr hört nichts, oder? Ich höre auch nichts.
Da ist er wieder.
Er lebt noch. Hast du Bacon geliefert gekriegt?
Nein, leider Kaffee? Nicht. Auch nicht. Kein Kaffee. Das hätte ich jetzt mal anmerken können hier. Ich habe übrigens heute Morgen Frühstücksfernsehen zum Aufwachen geguckt. Ne? Einfach so ganz monoton. Und da gab's Tipps gegen den Heißhunger am Abend. Ne, weil die sind jetzt alle haben jetzt ja, ne, sind jetzt auf Diät, haben neue Vorsätze.
Mhm.
Das fällt mir gerade so ein. Ich habe auch einen super Tipp gegen Heißhunger.
Nee, was haben sie denn im Fernsehen gesagt?
Ach, so ein Scheiß, irgendwie eine Handvoll Mandeln essen und sowas. Keine Ahnung, ich habe nicht zugehört. Ich habe aber einen Tipp für euch, wenn ihr Heißhunger habt, abends einen Burger essen, hilft.
Yes, wirklich. Auf jeden Fall.
Wollte ich noch sagen, ja, das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben, definitiv. Das hat echt gut geholfen. Ich hatte gestern sehr doll Hunger, ich habe irgendwie gefrühstückt, 15 Uhr, aus dem Termin gekommen, hat direkt geholfen.
Das war aber nicht Abend, dann hast du nachmittags einen Burger gegessen, oder?
Ja, aber das hilft auch abends genauso gut. Ich weiß nicht, ob du den Burger vorletzte Woche den Burger der Woche gesehen hast. Der hat gegen alles geholfen.
Ja, ich hätte ja kurz überlegt, wenn ich Zeit gehabt hätte, nach dem Meetup noch gerade in der fetten Kuh vorbeizufahren, um den noch zu essen, aber das nach dem Meetup noch was zu essen, ich meine, du bist nicht satt geworden, hast du gesagt, aber ich...
Bei mir ist alles schief gelaufen, ja. Man muss aber sagen, dass ich echt gut, so gut auf Schmerztabletten war, damit ich überhaupt, ich hatte so krasse Rückenschmerzen. Hm. Wäre das nicht mein Meetup gewesen, ich wäre nicht hingegangen, ganz ehrlich. Ne?
Krass, du sahst gar nicht aus.
Ja, siehst du. Und irgendwie habe ich dann auch die ganze Zeit nur gequatscht und irgendwie auch schlang auch so ein Mensch manchmal auf den Magen und so. Und irgendwie bin ich dann nach Hause und dachte so, nicht viel gegessen.
Boah, ich habe 1000 Sachen probiert. Also ich habe so viel Fleisch probiert, Meatballs vom Camillo.
Die habe ich gar nicht gesehen, oder?
Die sind ganz am Anfang gewesen. Ich bin gerade gekommen, da waren die fertig.
Da gab's doch auch, irgendjemand hatte, ich habe es nur auf Fotos gesehen, so ein ganz perverses Stück Wagyu.
Ja, ich hab's nicht probiert.
Es hat weh ich getan. Auch nicht. Ich habe es weder gesehen dort, ne? Weil allein das Foto ist ja schon für Instagram. Eine Goldmine, ne? Also, aber richtig verkackt. Naja, Aber ich hatte sehr viele schöne Gespräche und hatte auch meinen Spaß. Hab auch viel Kaffee gekocht und ausgeschenkt. Ne?
Mhm. Und dann vergessen, dein Fleisch auf den Grill zu legen.
Genau, das ist das Beste, dass ich abends bemerkt habe, dass einfach noch mein ich hatte auch einen Flanksteak dabei, allerdings von der Oma-Kuh. Ne? Und Doxi-Kuh. Das gab es dann, naja, nicht aus Spanien. Die war aus der Pfalz. Und das habe ich voll vergessen. Und da dann die Kühlkette auch am Arsch war, habe ich einfach morgens zum Frühstück in der Arbeit auf den Grill geschmissen. Alle haben sich gefreut. Ich muss allerdings sagen, also von der Aromatik war es super. Ne? Es war jetzt kein Tri-Edge, es war Wet-Edge, ne? Aber es war schon zäh. Also trotzdem, dass es schon 3 Wochen im Beutel lag, war quasi eine Woche vor MAD-Ablauf, das war eigentlich perfekte Zeit, um so ein Ding zu grillen.
Okay.
War nicht gut, also aber ich meine, es war auch eine alte Milchkuh, ne? Mal gucken.
Vielleicht hätte das Dry-Aged besser funktioniert.
Das, aber mach das mal mit einem Flanksteak.
Ja, weiß ich nicht. Ich muss mal meinen Metzger fragen, was er mit Flanksteak macht. Ob das einfach dann wirklich am Alter liegt oder ob er die Dry-Aged oder was auch immer. Ich keine Ahnung.
Nee, bei Flank geht das halt echt über Qualität. Du kannst ja, was, wenn du das Dry-Aged, was willst du denn noch vom Flanksteak abschneiden?
Ich weiß ja nicht, ob du es vorher.
Wenn es irgendwo im Ganzen, wenn du so ein ganzes Vorderviertel oder irgendwie sowas da aufwächst, dann geht das, ne?
Ja,
oder dann schneidest du es da raus. Aber
genau das meine ich. Ne?
Dann kriegst du es auf jeden Fall besser gereift als hier im Beutel, ne? Mir ist noch was eingefallen, ganz kurz, bevor ich wo wir schon bei Pfalz waren. Ich war auch in der Pfalz zwischen Weihnachten und Neujahr.
Aha.
Aha. Hat man maximal auf Instagram Stories gesehen. Irgendwann mal posten. Ich habe mit Sebastian Sauer ein Bier zusammen gebraut, beziehungsweise ich war gar nicht so stark im Brauprozess inkludiert. Und zwar bei Brauart. Und Sebastian Sauer hat mir schon seit einem Dreivierteljahr erzählt, so dass er mal Bock hätte, mit mir 1-2 Biere zu machen und ob mir nicht was Verrücktes einfallen würde und so. Und das sollte ein Bier sein fürs Food Pairing. Ja. Ne? Und dann meinte ich so, ich kann mir gerade konkret gar nichts vorstellen, aber wenn ich mal was habe, melde ich mich bei dir. Und sowas bleibt ja dann auch im Hinterkopf und irgendwann waren dann die Ideen so geboren und ich habe ihm das gesagt und dann hat er gesagt so, ja, tolle Ideen, aber das brauche ich bestimmt nicht bei uns auf der großen Anlage. Mhm. Ne? Weil das sind dann auch mal eben 3000 Liter Bier, die du dann auch verkaufen musst. Ne? Also ist schon ein bisschen was, ne? Aber auch finanziell ein Risiko. Ne? Mhm. Und dann hat er jemanden gesucht, der eine kleinere Anlage hat und jetzt sind wir bei 500 Litern gelandet, was ein überschaubares Risiko ist.
Ja, jetzt erzähl doch, was ist denn für Bier geworden, Martin?
Wir fangen bei dem harmloseren an. Ein Süßkartoffelbier, also ein Sweet Potato Ale. Und das Ganze dann nochmal gewürzt mit geräucherter Paprika, Rauchsalz, Pfeffer und ganz, ganz wenig Rosmarin. Da muss man sehr aufpassen, habe ich gelernt, weil Rosmarin hat viele ätherische Öle und das ist nicht gut für den Schaum. Ja.
Und wie hast du das abgeschmeckt? Hast du den Sud dann damit abgeschmeckt oder wie macht man das?
Ja, also das mit dem Pfeffer und so, da muss man schon auf die Erfahrungswerte von den Brauern einfach hören, ne? Was sie sagen, wie viel man davon reintun kann, damit es noch gut ist.
Aber du kannst es nicht abschmecken.
Das konnten wir nicht abschmecken. Und zwar beim zweiten Bier war es anders. Ne? Ich habe einmal Süßkartoffeln geschält und vorgekocht und vakuumiert, also heiß vakuumiert, damit die quasi steril sind. Sie wurden mit im Brauprozess reingegeben. Und es gab einmal noch eine Stufe, wo dann die Schalen reinkamen. Ne? Wie so ein T7, 20 Kilo Schalen, die einfach das Aroma abgeben sollten, die dann wieder rausgenommen wurden. Ne?
Okay.
Ja. Und das Bier, das roch einfach schon mega geil. Also wir konnten da oben am Kessel beim Läutern drin dran stehen und das war ein gutes Match. Ne? Und von diesem Ansatz, also bevor wir dieses Kartoffeln reingegeben haben, haben wir was genommen fürs zweite Bier. Und zwar ein Avocado-Ale haben wir gebraut. Ne? Man könnte auch sagen, dass es ein Avocado-Kölsch ist. Ne? Aber wir wollen ja es nicht übertreiben. Und da haben wir einfach 50 Kilo Avocados mal eben geschnitten und geschält.
Mit oder ohne Kern? 50 Kilo?
Ohne. Ach so, das waren 50 insgesamt. Also
mit Schale und Kern?
Mit Schale, allem, ja. Und okay. Haben daraus eine Guacamole gemacht. Also mit Chili, mit Limette, mit Pfeffer, sogar mit ein bisschen Salz und so. Und haben das abgeschmeckt. Also ohne Knoblauch, ohne Zwiebeln. Ne? Das muss man dazu sagen.
Ja.
Sonst alles drin, was in Guacamole gehört. Haben das abgeschmeckt, das auch sehr spicy ist, aber präsent. Und dann haben wir das aufgekocht mit dem bisschen Läuteransatz von dem anderen Bier und haben das dann quasi schon steril gemacht, weil das wollten wir nicht die ganze Zeit mitkochen, damit die Aromen nicht zu doll verlieren, sondern das wurde erst später im Brauprozess mit eingefügt. Genau kann ich dir auch nicht sagen, wann, weil
also ihr habt dann normales Ale gekocht und das damit
genau,
injiziert.
So quasi, okay. Genau.
Wahrscheinlich, ja. Wenn du es zu heiß kochst, ich glaube 75 Grad, dann hättest du das grün. War es noch grün?
Ja, das war super grün. Das sah einfach auch so wie eine fette, riesige Guacamole am Ende, was wir da hatten. Und zwar einmal aufgekocht, ganz kurz. Weil ne, aber wenn du es länger mitkochst, wird es wahrscheinlich irgendwann richtig grau.
Ah, ja, genau. Okay.
Ne, ja, das schmeckte schon mega geil. Und ja, was man sich beim Avocado Ale auf jeden Fall abschmecken kann, ist, dass es irgendwie so eine Art Schaum geben wird, weil einfach Fett ist halt so der Killer bei so einem Bier. Und ja, wir sind mal gespannt. Es sollen Biere sein fürs Food Pairing und ich finde, Avocado und Süßkartoffel an sich sind schon zwei gute Matches nebeneinander, so, ne? Du sagst, selbst die passen gut zusammen und du kannst auch quasi alles mit Süßkartoffeln kannst du auch gut, glaube ich, in Avocado-Ale zureichen. Und alles mit Avocado kannst du auf jeden Fall, um guten Süßkartoffelbier zu trinken.
Ich will es ausprobieren dürfen.
Naja, klar. Es wird Mitte Februar fertig sein, das Bier. Und abgefüllt. Und dann hier bei uns wird es Ende Februar sein. Ja. Also das ist ein Ding, was ich mit dem Sebastian Sauer zusammen mache. Und ja, vielleicht. Ja, ich kenne ja den Küchenchef in der fetten Kuh, der ist ja für den Einkauf der Getränke zuständig. Ah. Vielleicht nehmen die das auch mit ins Programm.
Cool.
Ne? Cool. Das wäre ja ganz nett von denen.
Aber wie habt ihr das mit den Süßkartoffeln gemacht? Sind die komplett drin geblieben, die gekochten?
Ja,
also der Brei ist drin geblieben.
Ja, das hat sich mit verkocht. Ah, okay. Das war ja schon wirklich so ein Brei, ne? Wo ich das gekocht habe. Und ja.
Homogenisiert das dann sauber oder hast du nachher dann so Flocken unten?
Das wird ja eh nochmal
gefiltert,
genau.
Ja, okay.
Also es wird nicht so, es ist, glaube ich, eine Zentrifuge, aber kein feiner Filter mehr oder so, ne? Also, ja, wir wollen da ja nicht den ganzen Geschmack aus dem Bier holen.
Ja, stimmt. So macht man das jetzt.
Ja.
Hört sich sehr, sehr spannend an.
Beides sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was da auch so bei rauskommt. Und ja. Ich werde auf jeden Fall was davon hören, wenn es fertig ist. Es ist ja nicht mehr so lang. Es sind ja genau noch ein Monat. Und dann sind wir da am Start. Ja. Aber war mal spannend, sowas komplett zu begleiten. Ja. Die Bieretiketten sind jetzt auch gerade fertig geworden. Wir warten nur noch auf den Alkoholgehalt. Sollte dann irgendwo so bei 5,5 bis 6,5 wahrscheinlich am Ende sein. Ja. Ich gebe dir Bescheid.
Das hört sich sehr gut an.
Vielleicht machen wir ja so einen kleinen Release oder so. Irgendwie sowas Nettes.
Sehr lecker.
Ja.
Was mir noch eingefallen ist, ich hatte noch ein paar Schweinebäckchen übrig. Oh Wunder, oh Wunder. Da habe ich dann die Woche noch einen kleinen Salat von gemacht. Einen thailändischen Schweinebäckchensalat.
Das sah sehr geil aus, da war ich sehr neidisch, wo ich das gesehen habe. Das war vor 2 Tagen oder so, ne?
Ja, genau. Ich hatte
ja.
Unter der Woche so ein bisschen auf die Linie achten, habe ich die Soße halt weggelassen, die nochmal kurz in ein bisschen Brühe heiß geschossen und dann gezupft und dann schön mit, das war Paprika, Chili, Limette, Erdnuss, Ingwer, so einen schönen Salat gemacht. Es war sehr, sehr gut. Also kann man direkt, also mit geschmortem Fleisch, was ihr irgendwo rumfliegen habt, finde ich, kann man super schön so einen asiatisch angehauchten Salat machen.
Mega gut, ja. Also, ich kann mir das auch sehr, sehr geil mit der Aromatik alles vorstellen, mit den Erdnüssen, Koriander und dann das Schwein dazu. Schon sehr geil, ein bisschen Schärfe von der Chili und Säure, ne? Von, was war es, Zitrone, Limette? Ja, schon sehr, sehr gut. Ich habe immer so einen asiatischen Rindfleischsalat in der Wolkenburg gemacht. Mhm. Ja. Und ich glaube, hier mit gezupften Schwein wäre es geiler gekommen als damals mit kurzgebratenen Rind.
Kurzgebratenes Rind?
Mhm.
Ah, okay, ich habe da jetzt auch
dann so fein auf,
genommen.
So, nee, nee, so fein auf Streifen dann geschnitten. Mhm, ne?
Okay.
Und das dann so drunter gehoben. War auch geil, aber das hier passt besser.
Ja, ich habe irgendwas geschmortes, ist auf jeden Fall gut.
Ja.
Mhm.
Sieht auch, ich habe es gerade auf Instagram angeguckt, sieht sehr geil aus. Was aber noch krasser aussieht vom Foto her, ist dein Bratapfel.
Ja, den hatte ich, ich wollte die ganze Zeit über Weihnachten, über Silvester irgendwann als Nachtisch mal einen Bratapfel machen und habe es irgendwie nicht auf die Kette gekriegt. Meistens waren wir dann schon zu satt oder, ach nee, jetzt haben wir auch keine Lust mehr. Dann habe ich den, glaube ich, letztes Wochenende endlich die Äpfel dann noch verbraucht und den Bratapfel gebastelt und da wollte ich unbedingt mal eine Baiserhaube draufsetzen.
Mega geile Idee. Also ich weiß nicht, ob es deine eigene war oder ob es
ja,
so Leute hier schon so machen.
Ich habe es nirgendwo gesehen. Eher. Es gibt das, die Idee ist wahrscheinlich aber auch nicht neu.
Wie es meistens so ist, ne? Man denkt, man hat was erfunden und ja.
Genau. Gibt es schon tausendfach, ne?
Ja.
Was ich aber mit der Füllung gemacht habe, ich habe einfach den Backmohn, den gibt es ja schon als fertige Masse, weil ich liebe Mohn, so gerade in so warmen Speisen.
Ja, so warm Desserts, genau.
Ich habe den Bratapfel, früher habe ich den ja immer ausgestochen in so einer Mitte, mittig einfach und dachte dann so, da ist ja eigentlich wenig Füllung drin und bin jetzt hingegangen und habe mit einem diese Kugelausstecher, weißt du, mit denen du zum Beispiel so Melonenkugeln machen kannst.
Ja.
Ich habe oben den Apfel abgeschnitten, den Deckel, und habe dann ausgekratzt. Das ganze Kerngehäuse und halt noch ein bisschen mehr, dass du einfach ein bisschen mehr Platz für Füllung noch hast. Und habe dann da schön diese Mohnfüllung reingepackt.
Sehr geil. Und dann diese Baiserhaube. Ich finde Mohn fast auch sehr gut zu Vanille, ne? Und dann hast du eben halt die Vanillesoße dabei.
Mhm.
Und das Foto ist der Hammer. Also guckt es euch an.
Ja, Dankeschön. Also Bratapfel finde ich eh ein super Dessert, weil es ist warm, es ist super einfach vorzubereiten und es ist einfach lecker. Also ich weiß nicht, wer keinen Bratapfel mag.
Hätte ich jetzt auch Bock drauf, aber heben wir uns vielleicht mal für nächstes Jahr Weihnachten auf. Keine Ahnung.
Ach, das kannst du jetzt super auch noch zur jetzigen Jahreszeit machen. Und wer es noch gerne ein bisschen verfeinern möchte, kann auch einen schönen Eierlikör anstatt Vanillesoße nehmen.
Findet man das Rezept auf deinem Blog?
Nee, noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich ein Bratapfelrezept schon mal hatte.
Weiß
das kann
nicht
sein. Aber im Grunde ist es ja super einfach. Du kannst ja auch Marzipan reinfüllen oder Nüsse. Ich habe mit Schokolade gibt es einen Bratapfel bei mir. Da habe ich, glaube ich, Schokolade mit gehackten Mandeln einfach gemischt. Das füllt man einfach rein und backt das, bis es außen anfängt, ja, zu einzuschrumpeln und ja, dann bist du fertig, bist du da. Also
kennst du das mit den Dominosteinen, wo man Dominosteine reindrückt?
Oh, auch gut. Das hört sich auch sehr gut
an. Habe ich noch nicht gegessen, aber ich habe es immer wieder davon gehört. Ja. Hast halt echt so alles, was du brauchst, drinne. Und eigentlich auch bestimmt nicht so schwer. Ja, schöne Themen zum Januar, ne?
Ach ja. Also, ich finde, das ist nicht so. Man muss sich ja auch belohnen. Es muss ja Cheat-Days geben. Ich denke da schon, dass man nach der ganzen Völlerei zwischen Weihnachten und Neujahr, Silvester, wahnsinnig viel gegessen hat und da jetzt ein bisschen auf die Linie achten will. Aber so die Vollnummer mit Kasteien, das wird auch nicht funktionieren. Ne?
Ah, wo du auch bei Shit Day bist, habe ich auch was richtig Geiles probiert. Und zwar, wir waren in Düsseldorf schwimmen und danach sind wir zu Wurz Pizza gegangen, gefahren. Besser gesagt, und auf der Immermannstraße ist er ja so in diesem japanischen Viertel. Und ich habe mir eine Meatball-Pizza geholt und meine Frau eine Kartoffelpüree, irgendwas Pizza, was war denn da noch drauf? Parmesan. Und ja, Und das war mega geil. Also wir haben uns die beiden Pizzen so geteilt, ne? Die Meatballs waren der Hammer. Muss man echt zugeben, also waren echt gut. Und auf einer Pizza Kartoffelpüree mit so Parmesan und dann noch so ein bisschen Thymian. Ne? Und dann haben die ja so eine Station. Du kannst ja alles noch drauf tun. Ne? Du kannst ja eingelegte Zwiebeln drauf machen, Jalapenos, Chiliöl, Knoblauchöl, wie du willst. Wenn du das damit noch ein bisschen pimmst, Salz, Pfeffer noch ein bisschen drauf. Mega krass. Also wir haben unsere Pizzen alle nicht aufessen können. Ne? Und das war mega geil. Also Kartoffelpüree auf der Pizza. Unfassbar guter Sheet, also wirklich, ja. Kann ich nur empfehlen. Sollte man mal ausprobieren. Also es war auch keine rote Tomatensoße mehr drunter, ne? Also das war, ja. Gilt das schon als Fusion-Küche?
Hm, vielleicht.
Ja. Das kann sein, aber das war noch so eine Food-Experience. Ansonsten war bei mir eher außer Meetup und Weihnachten nicht so viel los. Die übliche Völlerei bei Oma und Opa und so, ne? Und ja. Ja, und Johann Schäfer haben wir ja da vorher schon in der Folge behandelt. Ja.
Das stimmt. Ich hatte noch ein Frühstücksgericht, was ich zwischen den Jahren dann, also wirklich völlige Völlerei. Aber ja. Mein Traum war eigentlich, das schon an Weihnachten mal morgens zu machen, aber das hat sich dann nicht ergeben. Ex-Benedict.
Ja, mega, mega, mega. Das ist auch so ein Ding, was sich bei mir nie ergibt, irgendwie, weil mir das keiner morgens macht.
Selber machen, Martin.
Ja, ich musste schon morgens den Kaffee selber machen. Das ist nicht ein Drama. Nein, aber schon geil, ja. Wie hast du das Ei pochiert? Hast du so einen Strudel gemacht, das Ei rein? Oder hast
genau.
Ja.
Ist auch das einzig Wahre. Ich hatte mir in den Anfängen meiner Kochkarriere mal so diese Silikonhütchen gekauft, die dann im Wasser schwimmen, wo man das Ei reinsetzt. Also du schlägst das Ei in so eine Silikontasche und ja. Die Silikontasche lässt du dann im Wasserbad schwimmen. Völliger Schwachsinn. Also das macht überhaupt keinen Sinn, so ein Ei zu pochieren.
Meine Frau hat mir letztens auch begeistert von der Jamie Oliver Methode erzählt, wo man das dann in Glasfolie einpackt, ne?
Ja.
Und das ist aber auch so irgendwie, dann habe ich mit ihr diskutiert, das ist einfach, es gibt ganz viele Gastronomien, die so viele pochierte Eier schicken, dass sie das halt so machen, ne?
Ja.
Das ist auch nicht die Jamie Oliver Methode, sondern das hat er auch in irgendeinem Scheißhotel irgendwann mal bis zum Erbrechen wahrscheinlich lernen müssen und machen müssen.
Ja, ja. Ich weiß aber auch nicht, ob das wirklich so, also vom Ergebnis her so gut, weil die sehen auch einfach scheiße aus, wenn sie aus der Plastiktüte kommen.
Ja, das stimmt. Ja, also, das ist auch nicht einfach dasselbe, ne?
Wenn du so ein pochiertes Ei hast, was durch direktem Wasserkontakt, das ist wirklich schwierig. Also ich habe 4 pochierte Eier gemacht, davon war eins, mit dem ich 100% zufrieden war. Der Rest war halt einfach ein bisschen flockig hier und da.
Ja, gerade für ein Foto ist es dann auch schwieriger, klar.
Ja, aber einfach auch so zufrieden für meine Gäste, dass ich sage, das ist ein schönes pochiertes Ei. Da musst du dann schon schön Sauce Hollandaise drüber kippen an die Stellen, die dir nicht so gefallen haben, dass du sagst, ja, es ist gut so. Aber du machst halt einen Strudel, ich habe das in Salzwasser mit einem Schuss Essig. Ich weiß nicht, ob man das wirklich jetzt macht mit dem Essig oder nicht. Man liest es hier und da, ob es wirklich was bringt.
Ja.
Weiß also, ich nicht.
Ich mach's auch mit rein und ich weiß auch nicht genau, ob es wirklich helfen tut. Man weiß es nicht.
Ja, also ich habe dann einen schönen knusprigen Bacon dazu, pochiertes Ei, Sauce Hollandaise und dann machst du einen eigentlichen englischen Muffin dazu. Ich hätte kurz überlegt, ob ich den auch noch selber backen soll, hatte ich aber wirklich keine Lust mehr zu. Hab dann einen Toasty genommen, einen fertigen. Ich will es irgendwann aber mal mit echten englischen Muffins ausprobieren, die jetzt ja nicht, die sind nicht süß, die sind sehr Toasty-ähnlich, aber die müssen halt eine gewisse die müssen halt soft innen sein. Du toastest sie zwar, aber in der Mitte sind sie trotzdem weich. Und das ist bei einem Toasty halt nicht richtig der Fall, ne? Der ist ja nicht so dick.
Ja, die sind. Das stimmt. Die sind so hast du, wenn du die aber in den Toaster schmeißt, sind sie so angeröstet, aber noch trotzdem ein bisschen fluffig, ne?
Genau. Das wäre jetzt eigentlich die Variante, wie sie gehören würde, aber naja, gut. Ja. Es waren ja schließlich noch. Ich hatte Urlaub.
Ach meine Güte, du hast schon Eier pochiert und die Hollandaise also gemacht. Also das ist schon cool.
Ja, ich hätte die vielleicht vorbereiten können einen Tag vorher, aber da hatte ich auch keine Lust mehr zu. Die Muffins.
Ja. Ist auch so ein leckeres Rezept.
Ja. Also unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr mal ein richtig geiles Frühstücksei haben wollt oder wenn ihr irgendwo essen geht. Ich meine, man kann zwar nicht versprechen, dass es überall gute Ex-Benedict gibt, da scheiden sich echt die Geister dran, weil wenn die Hollandaise aus der Tüte kommt oder das Ei scheiße ist, ne, dann ja. Aber wenn ihr irgendwo mal die Chance habt, einen Ex-Benedict zu essen, macht das. Macht das unbedingt, weil das ist großes Kino. In Italien habe ich das mal in einem das war ein recht gutes Hotel, beim Frühstück konnte man das bestellen und das war ganz fies. Es war keine Hollandaise, sondern das war irgendwie so eine Mayo-Soße, die da drauf gekippt haben. Es war wirklich fies. Es war kein crunchy Bacon drauf, sondern es war irgendwie ein gekochter Schinken mit dabei. Das war ganz grauenhaft.
So ist es dann auch wieder echt schade, ne? Dann soll man es einfach von der Karte runterlassen.
Ja. Ja, besser wär's. Also ich meine, das war so ein Hotelfrühstück, wo du dann halt zwischen 3, 5 verschiedenen Eiern wählen konntest und da stand es halt mit dabei. Ja, habe ich dann auch nicht nochmal genommen.
Da bist du ja schon fast froh, wenn du so eine Lokal fertig Hollandaise bekommst.
Ja, und die gibt's ja. In Italien weiß ich gar nicht, ob die das Verständnis für Hollandaise dann da so hatten und dachten einfach, in Mayonnaise ist auch Ei drin, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Das war halt vor allen Dingen so super essigmäßig. Die Mayo war auch nicht, ich weiß nicht, was die da reingemacht haben, die war so super sauer. Und das hat das mit dem Ei zusammen richtig fies gemacht.
Ich weiß nicht, haben die in Spanien kein Chefkoch.de, wo man sowas mal nachschlagen kann?
Ich weiß nicht. Sollten wir mal nachgucken.
Ja, ich bin zufällig gerade auf Chefkoch.de.
Zufällig?
Ja. Könnte man so sagen. Ich habe nämlich schon das Zufallsrezept auserkoren. Jetzt kommt leider eine riesen Chibo-Werbung.
Ah, ja, jetzt kommt Vorwerk.
Es kommt immer schlimmer. Das ist einfach, weil das Internet mithört und du dich gerne über Staubsauger unterhältst und ich mich über Kaffee. Oder der Thermomix.
Ja.
Bei dir. Nein, alles gut. Mein erstes Zufallsrezept, also was ist mein erstes? Mein Zufallsrezept halt, ne? Gewürzbirnen-Shot mit Walnuss-Weinkranitee.
What?
Ja. Zutaten, Wein, in Klammern Walnusswein.
Walnusswein?
Okay. 3 Birnen, Zucker, Weißwein, Zimt, Sternanis, Kardamom, Zimt. Moment mal. Ach, Zimtblüte. Und,
Zimtblüte?
Ja.
Aha.
Und, ja. Ach, willst du mich jetzt verarschen? Jetzt kommt schon wieder diese Chibo-Werbung. Ah, so, jetzt ist die Chibo-Werbung wieder weg. Kann doch nicht sein, ne? Und darunter ist auch noch ein Video, was selber anfängt zu laufen, wenn man mit der Maus drüber geht. Ich hasse sowas. Also, aber wie man sehen kann, ne, die Spanier wären froh, wenn die sowas wie chefkoch.de hätten. Also, dürfen wir uns nicht beschweren. Also Zucker, Wasser in gleichen Mengen läutern, dann abmessen.
Das ist für das Granité, ne?
Ja, ja. Wurde aber vorweg nicht gesagt. Mit Walnusswein vermischen, 2 Tage vorher einfrieren. Eieiei. Aufgrund des Alkoholgehalts gefriert die Masse sehr langsam. Dann Zucker karamellisieren lassen, mit Weißwein ablöschen, Karamell und den Karamell komplett darin auflösen, dabei am besten einen Holzkochlöffel verwenden. Kardamomkapsel aufbrechen, Sternanis, Zimtblüte, Zimtstange etwas zerdrücken, etwas in der trockenen Pfanne anrösten, dann in den Karamellsud geben und 30 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit die Birnen schälen, entkernen und würfeln, Birnensud im Gewürzsud weich köcheln lassen, alles fein pürieren und auskühlen lassen. Der Shot sollte dickflüssig sein. Und dann servieren, etwas von Gewürzbirnen-Shot in ein Glas geben, das Walnusskranitee mit einem Löffel aus der Form schaben und auf den Shot geben. Also sieht eigentlich ganz gut aus, ne? ist jetzt auch schon eher so das Anspruchsvollere.
Ja.
Ne?
Also witzige, Kommentare.
Sekunde. Ach, guck mal, krass, das ist sogar von Buschkuck. Hier, kennst du den?
Den oder die?
Den, der, die. Aber.
Buschkucks Kitchen?
Ja, stimmt dann, oder? Warte mal. Ich klicke mir das Profil an. Bestimmt. Das ist so vom. Ja, buschkuck.de.
Ah ja, okay.
Crazy.
Von wann ist denn das Rezept? Siehst du das?
Guck mal, die hat 20.447 Beiträge. Crazy.
Krass. Ich wusste gar nicht, dass sie so aktiv ist da. Schick mal
Sieh
den
mal an, ne?
Ich ja. baue es ein. Ich habe hier auch, was?
Und ich wollte sagen, ich glaube, die Leute war das schon zu anspruchsvoll auf chefkoch.de. Also ich finde, das ist ein tolles Rezept. Foto sieht auch gut aus. Und keine Kommentare und keine Bewertung. Oh. Leider.
Okay. Ich habe, mein Rezept ist Kotelett süß-sauer.
okay.
Tomaten, Ketchup, Senf, Zucker, Essig, Sojasauce, Knoblauchsalz, Peperoncini, Schweinekoteletts, Salz, Pfeffer, Zwiebeln, Knoblauch, Wasser und Ananas. Ihr könnt euch vorstellen, einfach die Soße wird süß-sauer durch Zucker und Ananas und dann mit Essig. Also asiatisch-Style kann man das schon nennen. 3 von 5 Sternen. Ich guck mal gerade, ob wir was Schönes in den Kommentaren finden. Hier, das verstehe ich nicht ganz. Da muss ich erst beim Chefkoch lesen, um so ein leckeres amerikanisches Rezept zu finden, wo ich doch vor Ort lebe. Hä? Was ist daran amerikanisch? Da ist Ketchup drin? Da ist Ketchup drin? Oder was?
Selbst Ketchup ist eigentlich nicht amerikanisch. Aber na gut. Vielleicht hat sie das ja zufällig schon dort in dem Ort, wo sie lebt, gegessen.
Ah, warte. Ich glaube... Ah, hier steht, warte, hier ist ein Kommentar. Hört sich gut an, bleibe allerdings zu ergänzen, dass mit der US-Maßeinheit Cup keinesfalls eine Kaffeetasse gemeint ist. Cup sind genau 238 Milliliter. Es steht irgendwo also eine Angabe in Cup, deswegen hat er, glaube ich, gedacht, es sind... Ah, okay, steht eine Tasse Ananas in kleine Stücke geschnitten. ich glaube, deswegen glaubt man, dass das Rezept amerikanisch ist, weil die Maßeinheit amerikanisch ist. Ah, okay. Man wird schlauer mit Lesen von Kommentaren. Also.
Ah, cool.
Also bei amerikanischem Essen stellen es mir eigentlich die Nackenhaare auf. Dieses hat aber sehr lecker geschmeckt.
Aber denken das jetzt alle oder was? Oder ist es nur ein Punkt?
Ich verstehe es gerade nicht, warum hier warum hier alle denken, das ist amerikanisch, dass die.
Schick mir mal gleich einen Link.
Ich schick dir den Link. Also es ist sehr witzig. Und ich denke, da wir jetzt, wir können unsere Chefkoch-Bingo noch auf die nächste Stufe heben, indem wir jetzt einfach noch von Instagram ein Worst of Chefkoch, wenn ihr dem folgen wollt, ist sehr erheiternd, was ihr da zu sehen bekommt.
Definitiv. Ich kann mir das eigentlich nicht angucken, weil es schon weh tut, was man da sieht.
Deswegen, ich habe eins rausgesucht. Ich werde es euch verlinken. Ich werde es kurz benennen. Das ist ein Raindrop Cake, der kalorienärmste Kuchen der Welt.
Ich habe das gesehen diese Woche, ja.
Oh Gott. Ich habe es dir geschickt, weil es sind 600 Milliliter Mineralwasser, die mit 5 Gramm Agar-Agar gebunden werden. Und man würzt das Ganze mit einer Prise Vanillezucker. Ihr könnt euch vorstellen, wie lecker das ist. Ich habe den Instagram-Account mit dem dazugehörigen Bild verlinkt und damit wollen wir euch in euren weiteren, hoffentlich leckereren Sonntag entlassen. Weil
das soll ja auch gegen Heißhunger helfen.
Das soll gegen Heißhunger helfen, genau.
Ja.
Da könnt ihr noch eine Handvoll Mandeln draufschmeißen.
Ja, sehr geil.
Und dann
ja.
nehmt ihr das Ganze, schmeißt es weg und esst einen
und
Burger.
Kommt zu uns Burger essen oder macht einen selber. Genau.
So sieht's aus. So, wir sind am Ende. Es war wieder eine sehr turbulente Folge. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel davon mitbekommen, weil unser, ich glaube, mein Netzwerksetting hier, das überhaupt noch nicht so richtig auf die Kette kriegt, mit Martin sauber zu telefonieren. Ich werde hoffentlich das meiste rausgeschnitten haben und gelobe Besserung für die Zukunft.
Ja, du musst einfach vorbeikommen.
Ja, das wäre auch noch die beste Möglichkeit. Genau. Geht bitte auf küchen-funk.de und kommentiert uns da. Dort findet ihr auch den Link zu unseren Wunschzetteln, falls ihr uns bei Amazon was Gutes tun wollt, wie das schon einige zu Weihnachten für uns getan haben. Oder auf Phonic Guthaben schenken. Da haben wir nämlich auch einen gehabt, der hat uns das gemacht. Ich gucke gerade nach. Das ist der Markus hat uns 5 Stunden auf Phonic geschenkt. Und wir haben noch einen Hörer, der ein Weingut in der Pfalz hat. Und die haben uns, also mir jedenfalls, ich weiß nicht, ob du auch was gekriegt hast?
Nee, aber die kennen wahrscheinlich unsere Trinkgewohnheiten.
Ja, du trinkst nicht so viel Wein, das stimmt. Wir haben.
Wenn falls ihr unqualifizierte Aussagen haben wollt, schickt das doch irgendwie. Nein. Alles gut. Wein bitte an den Küchenjungen.
Genau. Der hat ein Kistchen Wein geschickt. Und zwar einen blauen Silvaner. Also es ist gerade, wie er die Nummer mit dem Kökschen gehört hat, dass wir, oder dass ich halt auch gerade so an alten Sorten interessiert bin und immer wieder offen für Neues, Altes bin, hat er den Wein geschickt. Das ist vom Weingut Weinmann. Ich habe den auf Twitter auch gepostet. Wenn ihr das sehen wollt, das hat grünen und blauen Silvaner geschickt. Die waren beide sehr lecker. Wir haben über Weihnachten genossen. So hat er sich das auch vorgestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Und wer auch sowas tun möchte, ja.
Ja, tut euch keinen Zwang an.
Tut euch keinen Zwang an. Wir freuen
uns. Ansonsten, freuen wir uns auch über Kommentare und Bewertung.
Ja, ihr könnt auf Twitter oder Instagram uns folgen. Wir sind neu mit dem Küchenfunk auf Instagram, wo hier und da immer mal wieder ein paar kleine interne Bilder noch kommen, abseits von unseren allgemeinen Accounts. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir hoffen, wir sind jetzt wieder regelmäßig am Start nach der Krankheitswelle und wünschen euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut.
Und macht's lecker. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao.